Deutschlandfunk.
Seid gegrüßt, herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch jede Woche wieder die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Und um Wissenschaft selbst, darum geht es heute auch bei uns im Hörsaal. Was ist Wissenschaft? Was macht Wissenschaft? Eine Sache, die man vielleicht sagen könnte, ist, Wissenschaft versucht, die Welt zu verstehen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und mit ganz unterschiedlichen Methoden.
Vielfalt in der Wissenschaft ist produktiv, ist gut, fördert den Betrieb. Kann es so etwas geben wie zu viel Vielfalt? Heißt nicht eigentlich Wissenschaft, dass es auf die Wahrheit ankommt, statt auf möglichst viele und bunte Antworten? Oder müssen wir zu dem Schluss kommen, dass wir gar nicht mehr von einer Wirklichkeit reden können? Dass wir vielmehr eine Vielfalt der Wirklichkeiten haben?
Die Idee, dass es die Welt gibt, unsere Welt, und dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diese Welt erforschen, Theorien entwickeln, um zu erkennen, wie diese Welt wirklich ist. Diese Vorstellung ist falsch. So funktioniert Wissenschaft nicht. Das sagt unser heutiger Redner Cornelius Bock. Er ist Wissenschaftshistoriker und Medizinphilosoph. Schon vor 100 Jahren, spätestens seit der Quantenphysik und der Relativitätstheorie, gerät dieses viel zu einfache Bild der Wissenschaft ins Wanken. Wie es dazu kam, erzählt Cornelius Bock in seinem Vortrag. Der hat den Titel Vielfalt, Produktivkraft oder Krisensymptom der Wissenschaft? Er hat ihn am 22. Mai 2025 in Hamburg gehalten, und zwar im Rahmen der Akademievorlesung zum Thema Vielfalt der Hamburger Akademie der Wissenschaften.
Vielfalt finden wir gut in der Gesellschaft, ein Markenzeichen funktionierender Gesellschaft, aber gilt das auch für Wissenschaft? Ist Vielfalt in der Wissenschaft eigentlich gut? Ich komme aus der Medizin, aus der Medizingeschichte. Da streiten sich seit Jahrhunderten die sogenannten Biomediziner mit den Homöopathen. Die letzte Initiative war, dass die orthodoxen Vertreter der Biomediziner genau diese Vielfalt beseitigen wollten und eine Initiative gestartet haben, die Homöopathie zu verbieten. Nun ist es umgekehrt aber so, dass Gesundheit uns allen so persönlich so nah ist, dass Wissenschaft gut und schön ist, aber der eigene Glaube auch noch wichtiger, vielleicht sogar noch wichtiger ist, auf jeden Fall viel wichtiger als bei allen anderen Wissenschaften. Deswegen war das natürlich keine Initiative, die von Erfolg gekrönt war. Aber die Frage ist natürlich im Raum, ne? Heißt nicht eigentlich Wissenschaft, dass es auf die Wahrheit ankommt, statt auf möglichst viele und bunte Antworten? Ich will mit einem ganz konkreten Beispiel anfangen, auch um nicht zu schnell zu abstrakt zu werden, was, glaube ich, diese Ambivalenz von Vielfalt auf eine ganz einfache und ganz leicht fassbare Weise vor Augen führt. Natürlich ist es grandios, dass wir eigentlich in so ziemlich jedem Supermarkt eine unfassbar große Produktpalette zur Verfügung haben beim täglichen Einkaufen. Aber in den letzten ein, zwei Jahrzehnten ist es nicht nur so, dass jedes Produkt von gleich einem ganzen Dutzend Firmen hergestellt wird, sondern jede dieser Firma stellt jedes dieser Produkte auch nochmal wieder in einem ganzen Dutzend von Varianten her. Also eine Explosion der Produkte, die eigentlich mehr oder minder alle gleich sind. Und das würde man, glaube ich, ziemlich gut eins zu eins übersetzen können zu dem, was im Wissenschaftssystem hinsichtlich der Publikationen passiert ist. Da gibt es genau so eine Explosion an Publikationen. Da sagen alle, das kann sowieso keiner mehr lesen, das ist nicht gut, dass das so ist. Aber die dahinterliegende Frage ist überhaupt, welchen Gewinn bringt denn eigentlich diese Vielfalt? Kann es so etwas geben wie zu viel Vielfalt? Welche Gedankenbewegung will ich hier heute mit Ihnen gemeinsam vollziehen? Zuerst entlang solcher einschlägiger, einfacher Beispiele mich an das Wort rantasten und ein bisschen über den Begriff Vielfalt nachdenken und dann als Wissenschaftshistoriker darauf insistieren, dass Vielfalt und Diversität und Krise vielleicht gerade aktuell mal wieder besonders zugespitzt sind, aber keineswegs ein neues Thema sind und genau vor 100 Jahren in Deutschland sehr, sehr intensiv über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft und Krise der Wissenschaft nachgedacht wurde. Und in dieser Krise hat sich ein damals völlig unbekannter Mensch, Ludwig Fleck, zu Worte gemeldet, der kurz darauf ein Buch veröffentlicht hat, was inzwischen sozusagen der kanonische Starttext für die Wissenschaftsforschung geworden ist. Das heißt, das Projekt, was ich Ihnen hier näher vorstellen will, den Wissenschaftsbetrieb selbst zum Gegenstand beobachtender Forschung zu machen. Wissenschaftsphilosophie würde da sagen, wir analysieren Wissenschaft logisch, rationalitätstheoretisch, ob die Schlüsse richtig sind. Wissenschaftswissenschaft, wie Ludwig Fleck das genannt hat, Wissenschaftsforschung, Science and Technology Studies ist der auch in Deutschland übliche Titel, will nicht mit diesem normativen Anspruch auf Wissenschaft gucken, was ist richtige Wissenschaft, sondern offen gucken, was machen die da eigentlich? Wie werden eigentlich zwischen konkurrierenden Theorien Entscheidungen gefällt? Welche Theorie setzt sich durch? Als Historiker wissen wir, dass sich bei weitem nicht immer die Theorien durchsetzen, die 100 Jahre später für wahr gehalten werden. Das bringt mich dann abschließend zu zwei ganz kurzen Abschnitten zu Pluralismus in der Wissenschaftsphilosophie und dann schließlich wieder den Bogen zurück zur Gesellschaft, Wissenschaft und Demokratie. Ich starte mit einem Beispiel über Vielfalt in der wissenschaftlichen Forschung, und zwar einem Beispiel aus meinem Bereich der psychiatrischen, also den ich beobachte, dem Bereich der psychiatrischen Forschung. Florian Holzboer, einer der bekannten, renommierten, sehr renommierten psychiatrisch forschend aktiven Psychiater, Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, der genetische Depressionsforscher in Deutschland. Vor 20 Jahren hat die Arbeitsgruppe unfassbar viel publiziert über die genetische Verursachungsmechanismen bei Depressionen. Deswegen war er dann auch bei der Jahrestagung, der großen psychiatrischen Jahrestagung gekommen, 8000 Leute nach Berlin eingeladen, einen der großen Hauptvorträge zur Zukunft der Depressionsforschung zu halten. In seinem kleinen Abstract schon, aus dem habe ich hier einfach rauskopiert, gibt es überraschend viele positive Entdeckungen. Und der kritische Wissenschaftsbeobachter fühlt sich ein bisschen so wie der Konsument vor dem Regal im Supermarkt. Neben Einzelpolymorphismen innerhalb und außerhalb vermeintlicher Gengrenzen auch Chromatinstrukturveränderungen. Überhaupt gibt es eine Vielzahl häufiger Polymorphismen, daneben aber auch seltene und auch spontane Mutationen. Und das sind alles jetzt Veränderungen im Erbgut. Es gibt auch noch zahlreiche Veränderungen auf dem Weg des Ablesens des Erbguts in den Zellstoffwechsel, in die Proteinsynthese hinein, epigenetische Modifikationen. Das bringt er in diesem Vortrag, in diesem Abstract, um darauf hinzuweisen, wie unglaublich erfolgreich das von ihm mit maßgeblich in der Bundesrepublik mit vorangetriebene Forschungsprogramm war. Man kann allerdings auch fragen, wie viel dabei denn rausgekommen ist. Weil wenn man gleich 20 gute Kandidaten hat, ist klar, dass das keine Erklärung werden kann für Depression. Also 20 verschiedene Mechanismen können nicht eine Krankheit erklären. Aber die können vielleicht, das ist denn der Weg, wie sich Holzboer rausrettet. Die Hoffnung ist, dass wir auf diese Weise dann die große Kastendepression vielleicht in 20 Unterformen, die wir den Genen zuordnen können, unterteilen können. Das passt aber leider bei der Depression nicht, weil es eben eine psychiatrische Krankheit ist. Also Vielfalt, auch hier eine schwierige Sache. Und was bedeutet Vielfalt im Wissenschaftsbetrieb? Ich muss heute ein ganz aktuelles Beispiel bringen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass gerade heute, gerade vor 2 Stunden, die Entscheidung verkündet wurde, in der neuen Phase der Exzellenzstrategie der Bundesrepublik. Wettbewerb in der Wissenschaft gilt als Motor der Wissenschaft. Man soll sich gegenseitig Konkurrenz machen. Deutschland sucht die Spitzenuniversität. Das ist ein Slogan, den wir eigentlich aus anderen Sektoren der Gesellschaft sonst kennen. Aber Wettbewerb als spezieller Motor, wissenschaftliche Produktivität anzutreiben. Alle diese Exzellenzcluster, das zeichnet sie per se aus. Also sie konkurrieren nicht nur natürlich gegeneinander in diesem Wettbewerb, sondern sie sind alle dadurch ausgezeichnet, dass sie so groß sind, dass sie alle in sich, obwohl sie ein Thema haben, interdisziplinär sind. Also das ist auch schon mal so ein Merkmal gegenwärtiger Forschung, große Teams zu bilden, die sozusagen die Vielfalt ins Team reinholen als Motor wissenschaftlicher Produktivität. Soweit zu den Beispielen. Ich komme jetzt zum Begriffsfeld Vielfalt. Ich habe versucht, das tatsächlich jetzt einfach assoziativ beziehungsweise mit Hilfe von Nachschlagewerke und Thesauri, dass ich auf dem richtigen Weg auch bin und nichts übersehen habe, das Wortfeld abzugrenzen. Und ich glaube, man kann das sich ganz schön eigentlich zurechtlegen. Also Begriffe, die so ähnlich sind, aber doch auch unterschieden von Vielfalt. Man kann die eigentlich ganz schön ordnen nach vier verschiedenen Polen, die hier deswegen als die vier Ecken angeordnet sind. Vielfalt hat einen so einen Bedeutungsstrang, der so am allermeisten vielleicht im Begriff der Palette in die Bandbreite, da sieht man schon, da gibt es noch eine Gemeinsamkeit zwischen dem, was da die viele verschiedene Disziplinen, die alle mit verschiedenen Methoden verschiedene Fragen bearbeiten und deswegen notwendigerweise natürlich auch ganz Verschiedenes rausbekommen. Und dem steht gegenüber die Frage, ob dahinter sich vielleicht auch so etwas wie eine Vielfalt auf Seiten der Sachen selbst verbirgt, eine ontologische Vielfalt. Ob aus der Vielfalt der Disziplinen vielleicht auch so etwas resultiert wie eine Widersprüchlichkeit der Methoden. Dass wir mit den verschiedenen Methoden nicht einfach nur verschiedene Aspekte rauskriegen, sondern grundverschiedene Verständnisse der jeweiligen Sache, sodass wir am Ende gar nicht mehr sagen können, wie die Sache denn nun wirklich ist. Oder grundsätzlich verschiedene Gegenstände. Ist Depression nun etwas, was der Genetiker erforscht oder besser etwas, was der klinische Psychiater erforscht? Ist es überhaupt dasselbe, wovon die beiden da reden? Und das führt dann natürlich zusammengenommen auf die grundlegende Frage, wenn man sich wissenschaftstheoretisch, wissenschaftsphilosophisch mit dem Thema beschäftigt. Vielfalt in der Wissenschaft ist produktiv, ist gut, fördert den Betrieb, aber steht dahinter eigentlich nach wie vor als Leitvorstellung die Einheit der Wirklichkeit, trotz der Mannigfaltigkeiten der Wissenschaften? Oder müssen wir stattdessen zu dem Schluss kommen, dass die Wirklichkeit selbst, nicht zuletzt, weil wir sie auf so verschiedene Weise beforschen und ja auch reinwirken in die Wissenschaft, dass wir gar nicht mehr von einer Wirklichkeit reden können. Dass wir vielmehr eine Vielfalt der Wirklichkeiten haben. Das klingt für unsere Ohren ungewohnt, Wirklichkeit in den Plural zu setzen. Und deswegen muss ich hier verweisen auf den in Lübeck geborenen, auch schon erwähnten Hans Blumenberg, der eigentlich immer tolle, große, dicke Bücher veröffentlicht hat, aber auch unglaublich clevere, kleinere Aufsätze geschrieben hat. Einer der ganz wenigen Sammelbände seiner Aufsätze, die er selbst herausgegeben hat, trägt diesen sehr bemerkenswerten Titel Wirklichkeiten, in denen wir leben. In denen Hans Blumenberg sich als phänomenologischer und an Andrologie interessierter Philosoph eben damit beschäftigt, wie wir in der Lebenswelt damit klarkommen, dass unsere Wissensperspektiven so radikal auseinanderklaffen, dass sie eben nicht mehr einfach miteinander harmonisierbar sind. Okay, so viel zur begrifflichen Vorklärung. Im Rahmen der weiteren Entfaltung meines Vortrags will ich Sie dazu führen, dass in der Tat aus meiner Perspektive wir davon sprechen müssen, dass wir heute in Wirklichkeiten leben, in diesem harten ontologischen Sinne. Ich komme jetzt aber zum historischen Beispiel, was ich Ihnen schon angekündigt habe, nämlich eine Debatte, die tatsächlich hieß Krise der Wirklichkeit vor 100 Jahren. Was war der Anlass für diese Debatte? Das können Sie sich ganz schnell, weil es denken, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts hat am öffentlichkeitswirksamsten, das hat die meiste Aufmerksamkeit erregt, vor allen Dingen die Physik das alltägliche Weltbild buchstäblich über den Haufen geschmissen durch die Relativitätstheorie und die Quantentheorie und hat vor allen Dingen abgeräumt mit der Vorstellung, dass so wie wir uns die Dinge vorstellen, sie tatsächlich in Echtigkeit sind, aber vor allen Dingen auch, dass das, was wir als Kausalität verbuchen, doch auf, wenn man sozusagen auf atomarer Ebene hinschaut, statistische Zusammenhänge, auf subatomarer Ebene hinschaut, statistische Zusammenhänge sind. Niels Bohr schreibt in der Zeitschrift, die damals von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der Vorgänger der Max-Planck-Gesellschaft, herausgegeben wird und den Titel Naturwissenschaft trägt und tatsächlich so etwas ist wie die deutschsprachige Variante zu dem Journal Science, also wirklich eine der führenden, vor allen Dingen Naturwissenschaften-Zeitschriften, in dem alle führenden Wissenschaftler der damaligen Zeit veröffentlicht haben. Niels Bohr schreibt da einen dieser Artikel, in dem er mal wieder die neue Physik erklärt. Und darauf antwortet Kurt Rietzler, Philosoph, Kurator der damals noch sehr recht neuen Frankfurter Universität, auch nur eine der intellektuellen Persönlichkeiten der Weimarer Republik, und schreibt diesen Aufmacherartikel in den Naturwissenschaften, die Krise der Wirklichkeit. Worin besteht die Krise der Wirklichkeit? Zum einen in dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Die modernste Forschung hat sich verabschiedet von dem, was wir verstehen können als Weltbild, als was die Wirklichkeit eigentlich ist. Vor allen Dingen die Physik. Aber das ist nur die eine Krise der Wirklichkeit. Die andere Krise der Wirklichkeit sieht, diagnostiziert Rietzler darin, dass es eben nicht nur die Physik ist, die sich so weiterentwickelt, dass die Gesellschaft nicht mehr mitkommt und unsere Vorstellungswelt nicht mehr mitkommt, sondern parallel gleichzeitig in ein Ausdifferenzierungsprozess der Wissenschaften untereinander stattfindet, dass die sich nicht mehr auf einen Nenner bringen lassen. Und darauf repliziert Wolfgang Köhler in dieser Reihe, einer der führenden Gestaltpsychologen der damaligen Zeit, der eben darauf hinweist, ja, in der Tat, Gestaltpsychologie heißt, man kann Psychologie, man kann unsere Sinneswahrnehmung nicht verstehen von den Reizen, die wir aus der Umwelt aufnehmen. Man muss einpreisen, eine intrinsische Gestalterkenntnisfähigkeit unseres Gehirns. Eines dieser klassischen Beispiele der Gestaltpsychologie, wenn ich Ihnen eine Melodie vorspiele, erkennen Sie die Melodie, wenn ich Sie eine Quinte höher spiele, ist physikalisch alles anders, alle anderen Sinneszellen werden im Ohr erregt, der ganze Arbeitsprozess im Ohr ist völlig anders und trotzdem erkennen Sie, sagen Sie sofort, das ist dieselbe Melodie. Das muss Ihr Gehirn tun. Das kann man nicht erklären aus den ankommenden Sinnesreizen. Kurzum, also zweite Krise sozusagen, Wissenschaften differenzieren sich auseinander, so dass es eine Krise der Wirklichkeit gibt, sagt Rietzler, in der wir nicht mehr uns vorstellen können, wie wir die eine Wirklichkeit, die eine Welt, in der wir doch alle leben, durch Wissenschaft am Ende tatsächlich kohärent verstehen können. Warum war das damals so eine rasant die Gemüter erregende Debatte und nicht einfach nur ein Spezialfeld unter Naturwissenschaftlern oder Philosophen? Das hat sicher was damit zu tun, dass das eine Zeit war, die ohnehin sich selbst als eine Krise in der ganzen Ambivalenz des Wortes erlebt hat, die Weimarer Republik. Also, das Kaiserreich war zu Ende. Deutschland machte erste Stolper-Gehversuche mit Demokratie. Die Wirtschaft war hochlabil. Die ganzen politischen traditionellen Zusammenhänge wurden umgemixt. Und es ist kein Zufall, dass genau in der Zeit, vor allen Dingen im Bereich von politischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart und künstlerischer Auseinandersetzung mit der Gegenwart, regelrecht eine Explosion statt hat. Ein Beispiel nur, um ihn als ein kleines Stichwort, weil es gerade inhaltlich so wunderbar passt. Die Dadaisten gründen sich noch aus der Kriegsgegnerschaft im Ersten Weltkrieg und werden dann hochberühmt, touren durch Europa direkt nach dem Ende des Krieges und in den 20er Jahren. Raoul Hausmann gehört zu ihnen und erfindet die Fotomontage, also das Produzieren von Kunst durch das Zerschnippeln von vorgefundenem Bildmaterial aus der Presse, aus der Zeitung oder aus vorgefundenen Druckerzeugnissen oder Bildmaterialien. Das an sich ist natürlich schon mal interessant, diese Art von Gegenwartsverdauungsmaschinerie als genuin neuer, innovativer Kunstprozess. Aber noch interessanter ist, was Raoul Hausmann selbst dazu sagt. Dadaisten waren die ersten Fotomonteure, weil die tradierte Formensprache im Krieg untergegangen war. Die Dadaisten waren die ersten, die das Material der Fotografie benutzten, um aus Strukturteilen besonderer, einander oftmals entgegengesetzter, dinglicher und räumlicher Art eine neue Einheit zu schaffen. Eine Einheit, die dem Chaos der Kriegs- und Revolutionszeit ein optisch und gedanklich neues Spiegelbild entriss. Also hier wird es als Anliegen der Kunst formuliert, genau diese Krise der Wirklichkeit zu einer neuen Wahrnehmbarkeit zu führen im Bereich der Kunst. Okay, also das ist der Hintergrund, das ist die Debatte, Krise der Wirklichkeit vor 100 Jahren. In dieser Krise, in diese Debatte interveniert Ludwig Fleck, ein damals, wie ich sagte, unbekannter polnischer Mediziner, der sich hier als Wissenschaftsphilosoph outete, sozusagen. Das Erste, was auffällt, ist, dass er zur Krise der Wirklichkeit in Anführungsstrichen schreibt. Das Zweite, was auffällt, ist, dass die Naturwissenschaften offenbar die Debatte so ernst nehmen, dass auch dieser Beitrag des offenbar lesenswerten, aber eben völlig unbekannten Autors gleich gedruckt wird in der Zeitschrift. Noch wichtiger für den Argumentationsfaden, den ich hier aufnehmen will, ist, dass Fleck bereits in diesem ersten Arbeit, die auf Deutsch von ihm erschienen ist, gewisse zentrale Weichenstellungen bereits ganz, ganz klar vorformuliert. die er dann später ausarbeiten sollte zu seiner sozialen und historischen Epistemologie. Und das lesen Sie zum Beispiel gleich hier in dem ersten Satz, den ich hier Ihnen aus diesem Artikel rauszitiert habe. Erkenntnistheorie muss mit Sozialem und weiterhin mit Kulturhistorischen in Beziehung gebracht werden. Das ist die programmatische Aussage. Das Erkennen und die Erkenntnistheorie sollen nicht mehr durch reines Denken beforscht werden, wie Philosophen das immer getan haben, sondern ihrerseits empirisch gewendet werden, wie vollzieht sich in modernen Gesellschaften, in denen Wissenschaft und Technik kollektiv mit Apparaten geschult und so weiter stattfindet. Was passiert da eigentlich? Wo und wann wir immer anfangen, überall sind wir mittendrin und nie bei dem Beginn des Erkennens, ist vielleicht der poetisch verklausulierte, aber der stärkste Einspruch, den Fleck gegen die abstrakte philosophische Erkenntnistheorie vorbringt. Natürlich kann man sich in der logischen Rekonstruktion der Tragfähigkeit seiner Argumente vergewissern, aber zugleich ist es wichtig, im Kopf zu behalten, dass das Denken nicht so anfängt und dass das Erkennen nicht so anfängt, sondern dass wir alle immer schon in hochkomplexe Erkenntnisprozesse, Wirklichkeitserforschungsprozesse hinein sozialisiert worden sind. Ich weiß nicht, wie man überhaupt die Erkenntnistheorie aus Empfindungen, aus Elementen aufbauen will. Jedes denkende Individuum hat als Mitglied irgendeiner Gesellschaft seine eigene Wirklichkeit, in der er und nach der er lebt. Wir leben in sozialen Wirklichkeiten und gemäß diesen sozialen Wirklichkeiten mit ihren Regeln. Jedes Wissen hat einen eigenen Gedankenstil mit seiner spezifischen Tradition und Erziehung. In beinahe unendlichem Reichtum des Möglichen wählt jedes Wissen andere Fragen, verbindet sich nach anderen Regeln und zu anderen Zwecken. Aus dem zuletzt zitierten Satz hören Sie schon heraus, was der Tenor seiner Intervention in die Debatte sein sollte, nämlich: Moment mal, bevor ihr von der Krise der Wirklichkeit sprecht, guckt doch erst mal an, was da alles passiert. Es ist doch eine Zeit einer unglaublichen Aufbruchsstimmung, in der ganz neue Gedankengebilde, Denkmöglichkeiten, Theorien entwickelt und erprobt werden. Warum sagt und wie kommt Ludwig Fleck dazu, so etwas hier zu sagen? Ein paar Hintergrundbemerkungen zu seiner Person und dann zu seinem Hauptwerk. Ludwig Fleck ist in Lemberg geboren und das ist deswegen wichtig, weil man sich klar machen muss, dass die Verwicklungsgeschichte dieser Stadt, die ja traurigerweise sich ein bisschen in die Gegenwart gerade weiter erstreckt, sein eigenes Leben durchkreuzt hat und geprägt hat. Ludwig Fleck wird in die KOK-Monarchie, in eine österreichische Stadt im Osten der Monarchie hineingeboren, geht dort aufs Gymnasium, fängt dort an, Medizin zu studieren. Weil es Österreich ist, macht er seine wissenschaftliche Ausbildung bei der internationalen Medizinerelite in Wien. Und als er fertig ist und der Erste Weltkrieg vorbei ist, gibt es dieses Reich nicht mehr. Stattdessen gibt es einen ehrgeizigen, jungen, neuen polnischen Staat, der endlich froh ist, wieder auf der Landkarte zu sein. Und der deswegen als allererstes eine neue Gesellschaft baut, neue Wissenschaft, neue Programme. Wenn Sie mal genau hingucken, werden Sie in Polen deswegen außergewöhnlich viele modernistische Bauten aus den 20er Jahren sehen. Das ist Teil dieses neuen Geistes. Es gibt aber eben deswegen auch eine neue Bildungspolitik in Polen. Und es gibt deswegen in Polen ein Nachdenken darüber, wie man Wissenschaft organisiert. Deswegen gibt es in Polen aus dieser Zeit Wissenschaftswissenschaft. Damit man, wenn man jetzt loslegt, man muss ja schnell aufholen, damit man es dann gleich richtig macht. In diesem Zusammenhang kommt der Mediziner dazu, über Wissenschaft nachzudenken. Es hat noch einen zweiten Hintergrund. In der Zeit entwickelt sich die Medizin rasant, was ihre technisch-praktischen Testmöglichkeiten betrifft, insbesondere in dem Bereich der Mikrobiologie und Labormedizin, mit in denen Fleck seine Ausbildung hatte und seine Expertise. Aber die immunologischen Theorien, die Zelltheorien sind noch nicht so weit, dass sie wirklich verstehen, was man auf der Testseite schon machen kann. Und was Fleck da beobachten kann, ist, dass sich in der Medizin, das gilt bis heute, eben nicht das wissenschaftlich Bessere durchsetzt, sondern dass die Medizin in Schulen zerfällt und die Schulen an ihrem eigenen Wissen festhalten, bis irgendwann das Oberhaupt abtritt. oder irgendwann bei dem anderen zufällig die ehrgeizigeren und emsigeren Nachwuchswissenschaftler angeheuert haben. Also Phänomene, die viel besser sich aus solchen Zufälligkeiten oder sozialen Interaktionen ableiten lassen, als dass man denen klare wissenschaftliche Durchbrüche zuordnen kann. Und das kann man sich auch ganz schnell klar machen. Wenn es widerstreitende wissenschaftliche Arbeitsgruppen gibt, dann sagt die eine Arbeitsgruppe natürlich, das ist ein Durchbruch. Aber die andere Gruppe sagt, ja, aber nur, weil ihr die Daten falsch interpretiert und die zeigen im nächsten Experiment, dass wir wieder recht haben. Ja? Wir reden ja hier nicht darüber, ob der Apfel vom Baum fällt oder in den Himmel, sondern wir reden über Experimente, die vor dem Hintergrund von komplizierten Vorstellungen, was wie funktioniert, genau ausgedacht sind als komplexe Interventionen, die interpretiert werden müssen und natürlich nur im Rahmen des eigenen theoretischen Programms interpretiert werden können. Wenig später und in diesen Diskussionszirkeln, von denen ich Ihnen ganz kurz berichtet habe, schreibt Ludwig Fleck dann sein Hauptwerk, auch das ein schlankes Büchlein von 150 Seiten, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache mit dem schönen Untertitel Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Dem Untertitel können Sie schon entnehmen, was die Hauptstoßrichtung seiner Argumentationsrichtung ist, eben dieses Erkennen als sozialer Prozess. Wir leben immer schon in Beziehungen, das fängt mit der Familie an, aber vor allen Dingen natürlich, was Wissenschaft angeht. Wir werden in der Schule in bestimmten Formen von Wissen vertraut gemacht, dann studieren wir ein bestimmtes Theoriekorpus, was uns anweist, in welcher Weise wir zu gucken haben, wie wir wissenschaftliche Probleme zuzuschneiden haben. Die Theorien, die dabei im Gange sind, die sind ja ihrerseits gestützt auf Instrumente, verursachen die Ideen für neue Experimente. Dafür muss man sich neue Instrumente ausdenken. Die sind nicht einfach irgendwelche Instrumente, sondern diese Instrumente sind gewissermaßen materialisierte Theorien. Alles das lenkt das wissenschaftliche Forschen in eine bestimmte Richtung. Das ist das Denkkollektiv. Und wenn man die verschiedenen miteinander vergleicht, kann man auch sehen, da bemüht Ludwig Fleck dieses Bild, was wir aus der Kunst kennen, des Stils, dass die Familienähnlichkeiten haben, diese Gruppen, und sich als Gruppen ähneln und als Gruppe wiederum unterscheiden von einer anderen Gruppe, Denkstil und Denkkollektiv. Wissenschaftsphilosophisch, wissenschaftstheoretisch ist eigentlich noch viel treffender der Titel seines Buches, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, weil er eigentlich den Einspruch erhebt gegen die dominante Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Da kommt welches Wort nicht vor? Das, was bis heute das Wort ist, mit dem wissenschaftliche Entdeckungen gefeiert werden. Es ist eine Wissenschaftsphilosophie, die sagt, Entdeckungen gibt es nicht. Es gibt das Entstehen und Entwickeln von Tatsachen. Wir haben immer schon diese sozialen Prozesse, die irgendwann dazu führen, dass etwas als Tatsache anerkannt wird. Oder noch pointierter gesagt, weil die deutsche Sprache das so hergibt, und eben nicht nur die deutsche, sondern auch die europäischen Sprachen, in einem ganz wörtlichen Sinne weist Fleck darauf hin, dass Tatsachen Tatsachen sind. Das Ergebnis von menschlichen Handlungen. Fakta. Fakten sind gemacht, nicht entdeckt. Das ist die Grundumdrehung der Wissenschaftstheorie, die Ludwig Fleck vornimmt. Und das ist deswegen so rasant wichtig, weil dieses Buch erst lange Zeit in Vergessenheit gerät. Sie können sich vorstellen, das ist ein Buch, was 1935 in Polen geschrieben und dann in der Schweiz auf Deutsch veröffentlicht wird, in der deutschen Szene nicht mehr so richtig gut ankommt. Und es gerät in Vergessenheit, aber eben über die Migration der führenden Philosophen nach Amerika. Edgar Zilsel nimmt es mit nach Harvard und da inspiriert es Thomas Kuhn. Und 1962 gibt es eine Fußnote, die wieder auf dieses Buch verweist. Wie geht die Geschichte weiter? Man kann es sich denken, und Ludwig Fleck hat es überlebt. Aus einer jüdischen Familie stammt, polnischer Nationalität. Mit Beginn des Überfalls auf Polen, wegen der Absprachen zwischen Stalin und Hitler, wird Lemberg Teil der Sowjetunion, gehört damals zum ersten Mal zur Ukraine. Und nachdem Hitler-Deutschland dann gegen die Absprachen auch den sowjetisch besetzten Teil Polens erobert, wird Ludwig Fleck, der vorher eben Laborleiter in Lemberg war, dann Gesundheitsbeamter im sowjetischen Lemberg, sofort mit Besetzung der Stadt durch die deutschen Truppen ins Ghetto umgesiedelt, muss dort im Ghetto als Mediziner arbeiten, kommt vom Ghetto nach Auschwitz. Zunächst erstmal einfach, weil das ganze Ghetto deportiert wird, bis sich irgendwann rumspricht in Auschwitz, dass Herr Fleck ein Fleckfieber-Experte ist. Das ist nun wirklich Zufall. Das Fleckfieber wird von Typhus verursacht. Also Typhus ist der Erreger des Fleckfiebers. Ludwig Fleck ist zufällig Experte für Typhusinfektionen und hat bereits in Lemberg im Ghetto einen Impfstoff gegen Typhus hergestellt, um die Ghettobevölkerung zu schützen. Typhus, typische Mangelernährungsseuche und bei schlechten hygienischen Verhältnissen. Das führt dazu, dass Ludwig Fleck in Auschwitz in den Medizinblock transferiert wird und dann gezielt im SS-Staat von Auschwitz nach Buchenwald transferiert wird, weil da Dink Schuler im Konzentrationslager ein mikrobiologisches Forschungslabor betreibt, was Fachkräfte dringend benötigt. Ludwig Fleck kommt 1944 nach Buchenwald, um dieses Labor zu leiten, sieht, dass dieses Labor Murks macht und gar nichts hinkriegt mit dem Impfstoff und total schwierig, die vorhandenen Quellen einzuschätzen, aber es ist die Meinung derer, die sich da weit besser mit auskennen, beschließt in dem Moment, wir lassen das weiterlaufen. Wir liefern in großen Mengen unwirksamen Impfstoff an die Wehrmacht und parallel bauen wir eine zweite Linie auf für uns selbst. Noch interessanter ist, dass Ludwig Fleck genau diese Episode, dieses Auftreffen auf diese Gruppe, die da eben unter Konzentrationslagerbedingungen, also Gefangene aus ganz Europa, weil sie irgendwas mit Chemie oder Mikrobiologie oder Medizin zu tun hatten, mussten da in diesem Labor arbeiten. Dieses Kollektiv nutzte in einem späteren Aufsatz, um seine soziale Epistemologie klarzumachen, um darauf hinzuweisen, dass wenn es kein Außen gibt, dann gibt es kein Kriterium als das gemeinschaftliche Übereinkommen, was richtig und was wahr ist. Diese soziale Aushandlungsprozesse, das gerichtete Sehen, das Fürwahrhalten von dem, was man da macht. An diesem Extrembeispiel nicht funktionierender Wissenschaft erläutert Ludwig Fleck 1946 seine soziale Epistemologie und er setzt noch eins drauf, daraus zitiere ich jetzt hier, er sagt nicht nur eben diese Pointe, Wissenschaft ist dieser Betrieb, der nur durch Konkurrenz und Korrektur von außen seine Denkrichtung wechseln kann, sondern er setzt noch eins drauf. Diese alte Vorstellung, wir müssten bei einer Einheitswissenschaft, bei einer Erkenntnis der Wirklichkeit ankommen. Wissenschaft muss doch irgendwann mal fertig haben. Er sagt, das ist das, was mit dem Nationalsozialismus gerade durchexerziert worden ist. Wenn es einmal die Wahrheit gibt, dann setzt das sofort voraus, dass wir sie schützen müssen, dass wir einen Polizeistaat brauchen, dass wir nicht mehr denken dürfen. Das tut er im gebildeten Mediziner, hat er Galileo gelesen, als Fortführung des wohl berühmtesten Dialogs der Wissenschaftsgeschichte zwischen ein Simplicio und da bei Galileo ist ein Salvatio, den es tatsächlich gab, aber Simplicio war auch schon bei Galileo natürlich ein sprechender Name. Hier ist bei Ludwig Fleck, ist es der Vertreter dieses Programms einer Einheitswissenschaft. Ich komme zum Schluss und zu den letzten beiden kürzeren Teilen. Pluralismus in der Wissenschaftsphilosophie, ich hatte es schon angedeutet, nicht nur in der Naturwissenschaft dieser Zeitschrift in Deutschland, nicht nur in der Weimarer Republik mit ihren kulturellen Explosionen wurde über das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft nachgedacht, sondern auch im nahegelegenen Wien entwickelte sich ein Zirkel, der über diese Ausdifferenzierung von Wissenschaft und was das denn eigentlich zu tun hat für Wirklichkeits- und Welterkenntnis nachgedacht hat, der berühmte Wiener Kreis um Moritz Schlick und Rudolf Carnap und viele andere weitere berühmte Leute. Interdisziplinärer Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die über ihre eigene Wissenschaft hinaus, über den Zusammenhang der Wissenschaft nachdenken und dann das Programm des sogenannten logischen Positivismus starten, nämlich durch Reduktion der wissenschaftlichen Beobachtung auf einfache Aussagen, die dann so gerüstartig aufeinander aufgestapelt sein sollen, noch einmal diesen Gedanken ganz stark ausbuchstabieren. Wir müssten doch eigentlich, wenn wir nur kritisch genug hingucken und uns mit offenen Augen und Ohren gegenseitig prüfen, doch entscheiden können, welche Wissenschaft recht hat und auf diese Weise aus den verschiedenen Einzelwissenschaften ein kohärentes, gemeinsames Bild der Wirklichkeit gewinnen können. Und da praktisch alle Mitglieder dieses Kreises entweder starben oder aber eben in die Immigration getrieben wurden, wurde genau dieses Projekt dann zum Framework der international dominanten Wissenschaftsphilosophie dann im angloamerikanischen Raum, an dem Ideal von Formalisierung und Theorie einen Wettbewerb sozusagen in Gang zu setzen, wo wir mit tatsächlich sozusagen Hypothese für Hypothese prüfen können und auf diese Weise Theorien verwerfen oder bestätigen können. Schon dieser Zirkel ist sich sicher, dass Wissenschaft ein offenes Unterfangen ist und natürlich man morgen irgendeine Einsicht haben kann, warum die Theorie, die man heute noch für richtig gehalten hat, nicht mehr richtig ist. Also das Positivbeweisen von Theorien schlecht geht, aber doch Widerlegen eigentlich ziemlich gut funktioniert und auch triftig Widerlegen gut funktioniert. Die berühmte Idee der Falsifikation von Karl Popper, aber selbst der hat immer noch diese Idee im Kopf, irgendwie muss das doch ein inkrementell anwachsender Prozess sein, wo wir zu einem stimmigen Weltbild kommen. Das wird, wie gesagt, zur dominanten Philosophie, die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Erschütterung gerät. Berühmte Namen, die Sie alle kennen, Thomas Kuhn, 1962 veröffentlicht ein Buch, in dem er darauf hinweist, dass Wissenschaft eben nicht akkumuliert ihr Wissen, sondern dass es Revolutionen nicht nur in der Politik, in der Gesellschaft gibt, sondern auch in den Wissenschaften. Radikale Umstürze, wie der eben, mit dem ich hier den Vortrag gestartet hatte, die Aufstellung der Quantentheorie, die unser alltägliches Denken über den Haufen wurf, aber natürlich vor allen Dingen in der Wissenschaftsgeschichte das legendäre Beispiel immer, die Ablösung des geozentrischen Weltbilds der Antike mit der Erde im Zentrum durch das heliozentrische Weltbild mit der sogenannten wissenschaftlichen Revolution. Da haben wir ja auch das Wort Revolution am Beginn der Neuzeit, eben wofür Galileo steht. Thomas Kuhn ist der mit den wissenschaftlichen Revolutionen. Paul Feyerabend kennen Sie wahrscheinlich, weil er ein Buch mit dem provokanten Titel geschrieben hat, Against Method, gegen den Methodenzwang, der deutsche Titel. Aber Against Method ist einfach noch viel radikaler im Original. Und damals wahrscheinlich noch gar nicht so wahrgenommen wie inzwischen, aber eigentlich als die viel wichtigere Einspruch, die Kritik, die zunehmend ab den 70er, 80er Jahren von Frauen in der Philosophie und in der Gesellschaft war, feministische Kritik, die darauf hingewiesen hat, wie stark alle Wissenschaft Standpunkt gebunden ist. Zwei Beispiele will ich Ihnen hier noch ganz rasch vorstellen. Einmal Ian Hacking, der vor zwei Jahren gestorben ist, der aus dieser nordamerikanischen Wissenschaftsphilosophie kommt und deswegen gewissermaßen von innen heraus ihre Kritik vorbereitet. Nicht zuletzt auch deswegen, weil er sich für ganz andere Traditionen aus dem europäischen Raum, die ich jetzt hier einfach mal ausgelassen habe, weil das zu weit führen würde, interessiert hat. Am bekanntesten von ihm ist sein Buch, was auch als Reklambüchlein übersetzt wurde, Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften. Das ist so ein schlichter Schulbuchtitel geworden. Ian Hacking hat auch diesem Buch einen ganz, ganz sprechenden englischen Titel gegeben, Representing and Intervening, weil das die beiden Schlüsseltätigkeiten von Wissenschaft sind. Representing heißt tragfähige Abbildung und Modelle von der Wirklichkeit entwickeln. Representations, Bilder, aber noch mehr als nur Abbildungen. Und Intervening, die erweisen ihre Tragfähigkeit, dass sie Anleitung geben, wie man gezielt in die Welt hinein wirken kann. Und wenn man noch genauer hinhört, mitverfolgt, ist es eben ganz spezifisch, dass er die beiden Partizipien nimmt, also auf die Praktiken hinweist, nicht auf die Abstrakte der Intervention and Representation, Representing and Intervening. Auf die Frage, mit denen ich meinen Vortrag angefangen habe, Wirklichkeiten oder Wirklichkeit, was ist überhaupt die Wirklichkeit, hat deswegen Ian Hacking auch eine bestechend vermittelnde Antwort gefunden. alles in der Wissenschaft ist künstlich, alles, was Wissenschaft macht, ist Teil der Kultur. Wir können deswegen nicht sagen, ob es real ist oder nicht, weil morgen haben wir vielleicht ein anderes Bild von Realität. Aber in dem Moment, wo wir mit den Dingen, die wir theoretisch postulieren, die wir in unseren Experimenten beobachten, die wir immer wieder finden, in dem Moment, wo wir mit diesen Dingen andere Dinge vorhersagbar in Gang setzen, gezielte Effekte haben, na, dann sollten wir die Dinge real nehmen. Ob es Elektronen wirklich gibt, sehen können wir die nicht. Aber wenn man mit Elektronen Fernsehbilder produzieren kann und Tumoren im Körper bestrahlen kann, dann ist es einfach praktisch zu sagen, Elektronen gibt es, auch wenn wir sie vielleicht in 100 Jahren anders beschreiben. So. Sie merken schon, was das für eine raffinierte und zugleich aber auch unbefriedigende Antwort ist. Wir kommen nicht an, aber verstehen besser, wo wir sind. Das ist vielleicht die Grundlektion dieser Debatte in der Wissenschaftsphilosophie im ausgehenden 20. Jahrhundert. Wichtige Stimmen von Frauen. Ich habe Ihnen hier mitgebracht Donna Haraway, für die ganz, ganz markant ist, dass sie selbst aus der biologischen Forschung kommt und die ganze Erfahrung mitgebracht hat, was das heißt, in diesem Forschungsbetrieb sozialisiert zu sein, und die von dort aus das Konzept einer situierten Epistemologie entwickelt, dass alles Erkennen, alles Wissen immer an ganz konkrete Standpunkte gebunden ist, von denen aus das Wissen genau in dieser Weise als plausibel erscheint. Was umgekehrt eben heißt, dass das, was wir einfach so für sicher und unumstößlich nehmen, eben beileibe nicht so sicher und unumstößlich sind, was man sich insbesondere klar machen kann an den für garantiert und unumstößlich genommenen Grenzen, der Grenze zwischen Mensch und Maschine, der Grenze zwischen Mensch und Tier, der Grenze zwischen Natur und Kunst, der Grenze zwischen Körper und Geist. Donna Haraway interessiert ist oder ist berühmt geworden für ihre Arbeiten zum Mensch-Maschine-Verhältnis zuerst. Cyborgs, aus feministischer Perspektive schreibt sie ein Cyborg-Manifesto, was eben genau freilegt, wie in dieser Verwischung der Grenzen zwischen Mensch und Maschine, die der Cyborg ins Reale gebracht hat, unser Denken neue Richtung gewinnen muss und damit auch für feministische Positionen neue Interventionsmöglichkeiten bereitstehen und darauf aufbauend oder wieder eher in Tuchfühlung mit ihrer eigenen Herkunft aus der Biologie zur Mensch-Tier-Verhältnissen ganz, ganz viel jetzt in letzter Zeit über die problematischen Zusammenlebens- oder eben Nicht-Zusammenlebens-Vergemeinschaftungsverhältnissen mit Tierwelten geschrieben. Vielleicht kann man hier noch als Letztes einfügen, was heißt das jetzt für die Frage, die ich am Anfang eingeführt habe? Viele Wirklichkeit hen oder eine Wirklichkeit. Unser Exzellenzcluster wird fortgeführt. Präzisionsmedizin der Entzündungskrankheiten. Chronische Entzündungskrankheiten, die nicht durch irgendwelche Erreger ausgelöst werden, sondern mal salopp gesprochen, weil irgendwie die Regulationsgeschichte des Körpers aus den Fugen geraten ist. Sehr schwerwiegende Erkrankungen, die von der Medizin ganz schlecht behandelt werden können, eben weil man keinen Erreger findet, den man antibiotisch behandeln kann. Rheumatische Erkrankungen wäre sowas, was jeder kennt. Aber es gibt ganz, ganz viele von diesen Krankheiten. Die Idee ist, der Präzisionsmedizin ist, dass wir es nicht bei der Diagnose Rheuma bewenden lassen, sondern dass wir ganz genau angucken, was diese Patientin, dieser Patient für eine Set von beobachtbaren Parametern hat. Und ganz genau heißt heutzutage eben wirklich unfassbar supergenau. So ähnlich wie mit diesem Supermarktregal, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Also bei den Jahrestreffen im Exzellenzcluster von Jahr zu Jahr gibt es eine Zehnerpotenz mehr Daten von jedem einzelnen Patienten. Weil man natürlich die Gene sequenzieren kann, aber man kann nicht die Gene sequenzieren, man kann die Gene von jeder Zelle sequenzieren, wenn man das denn will. Oder man kann das machen und dann zeigen, was ist anders in 2 Wochen. Es sind chronische Krankheiten, das heißt, das kann man immer weitermachen. Man kann Bildgebung dazu machen und so weiter und so weiter. Präzisionsmedizin hat die Idee, dass wenn wir so genau hingucken und einen einzelnen Patienten haben, das ist nur ein einzelner Patient, das ist die Wirklichkeit, dieser einzelne Patient. Wir müssen nur genau genug gucken aus sehr verschiedenen Perspektiven, dann kriegen wir das komplette Bild dieses Patienten und können ganz genau sagen, was man hier machen kann. Weil in diesem Fall nicht das Allgemeinmittel gegen Rheuma hilft, sondern irgendwas ganz Spezielles. Aus dem, was ich Ihnen klar gemacht habe und was wir versuchen im Exzellenzcluster, ist das ein guter Ansatz, aber der ist mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt. weil der Mikrobiologe, der da guckt, und der Kliniker, der da guckt, und die Biochemikerin und die Genetikerin in etwas anderen Denkkollektiven unterwegs sind. Mit etwas anderen Modellen arbeiten. Nicht, weil sie ignorant sind, sondern weil man eine Zellkultur eben optimieren muss, dass diese Zellen auch tatsächlich im Brutschrank überleben können. Die können nur bestimmte Aspekte dieser Krankheit ideal modellieren. Das sind möglicherweise aber gerade ganz andere Aspekte, weil die müssen irgendwie mit den Chemikalien auskommen und so weiter, ganz andere Aspekte als die in der Computersimulation dieses Patienten, der natürlich auch nicht alle denkbaren Parameter in diese Computersimulation mit einnehmen kann, sondern das, was sich stabilisiert hat, was sich bewährt hat. Und natürlich auch, worüber die anderen Gruppen, die im selben Feld arbeiten, schon publiziert haben, weil wenn sie was ganz Neues machen, kann einfach kein Mensch verstehen, was sie da gemacht haben. Das heißt, was man braucht, ist gleichzeitig das super genaue Hingucken in den ganzen einzelnen verschiedenen Perspektiven, aber gerade nicht ultrapräzise Übersetzungen, sondern man braucht vergleichsweise stumpfe, resiliente Übersetzungen zwischen den verschiedenen Einzelperspektiven, damit das überhaupt zusammenpasst. Damit man nicht zufällig eben durch die Superpräzision den Bias aus dem einen Experimentalsystem verhindert, dass man das überhaupt in das andere Experimentalsystem übersetzen kann. Weil alle diese Wissenschaftler zwar zum selben Patienten, aber aus ihrer eigenen Perspektive, aus ihrer eigenen Disziplin kommen, stellen sie dasselbe in der Färbung ihrer eigenen Disziplin dar. Das ist das Erste. Das ist der epistemologische Pluralismus. Interessanterweise sind die Computerspezialisten und die Systembiologen lassen sich sehr schnell davon überzeugen. Die Mediziner haben echte Schwierigkeiten zu begreifen, warum, wenn man nicht noch genauer hinguckt, man automatisch die bessere Antwort kriegt. Da gibt es, glaube ich, wenig Zweifel, die gibt es auf jeden Fall wenig Zweifel innerhalb der Zunft der Wissenschaftsphilosophen. Das ist die eine Seite der Antwort. Die andere Seite der Antwort, ontologischer Pluralismus. Total offene Frage. In der Präzisionsmedizin sind wir gerade dabei, rauszukriegen, dass, also wie gesagt, diese alten Krankheitseinheiten werden aufgelöst, um genauer die Patienten zu behandeln. Dass wahrscheinlich nicht nur die Krankheiten eigentlich gar keine so eine gute Idee sind, weil sie viel zu klobig sind, viel zu ungenau mit dem, was wir inzwischen beobachten können, sondern dass auch die Vorstellung dessen, was eine Zelle ist, mehr eigentlich unsere Naivität in der Vorstellungswelt betrifft, als wie es tatsächlich in der Zelle zugeht. Natürlich gibt es so etwas wie einen Zellkern. Natürlich gibt es etwas wie eine Zellmembran. Aber das sind hochaktive Molekülagglomerate, in denen unfassbar viele Reaktionen gleichzeitig vonstatten gehen, die wir wahrscheinlich nicht gut beschreiben in der Art und Weise, wenn wir immer schon genau wissen, was das Enzym gerade tut. Jedes Enzym macht wahrscheinlich viel, viel mehr als nur das, was wir da gerade dran schreiben, was es tun soll. Das heißt, wir können gerade durch den Erkenntnisfortschritt in der subzellulären Biologie darauf aufmerksam werden, dass das, was wir gerade für die Bausteine der Zelle gehalten haben, sich wahrscheinlich ähnlich auflöst, so etwas Ähnliches wie in der Physik vor 100 Jahren passiert ist. Natürlich stimmt das mit dem Zitronensäurezyklus und so weiter, aber diese Moleküle machen auch unglaublich viel weitere Sachen. Das kann man sehr, sehr genau beobachten beim Konzept der genetischen Krankheit. Gibt es eigentlich nicht mehr, weil jeder Patient eigene Mutationen hat. Diese ganze Idee davon, dass das sich so in gut fassbare Krankheiten wie so Tiere im Zoo auseinandersortieren lassen, stimmt einfach nicht. Also auch ontologische Wirklichkeiten. Auf jeden Fall ist klar, und das war ja schon Hackings Einsicht, Ontologie ist nicht nur in dem Sinne historisch, dass wir immer mehr rauskriegen über die Welt und ein feiner, granuliertes Weltbild haben, sondern dass es Umorientierung, Umsortierung, dass wir die Gegenstände neu schneiden, neu gruppieren, dass so etwas auch in der Wirklichkeit passiert. Und zwar deswegen, weil Wissenschaft und Technik so ungemein erfolgreiche Programme sind. Das bringt mich jetzt wirklich zum letzten Teil des Vortrags. Abschließend ganz, ganz paar Bemerkungen zum Verhältnis von Wissenschaft und Demokratie, weil es mir ermöglicht, noch einmal zum Schluss auf Ludwig Fleck zurückzukommen. Der Zweite Weltkrieg hat in beispielloser Weise gezeigt, wie hochwirksam Wissenschaft und Technik die Welt verändern, / zerstören können. Die unmittelbare Nachkriegszeit ist deswegen eine Phase, in der dieses Potenzial für eine bessere Zukunft gesichert werden soll. Große internationale Initiativen, vor allen Dingen aber auch zum ersten Mal massive staatliche Unterstützung für Wissenschaft, Technik und Forschung, insbesondere in den Vereinigten Staaten. 15 Jahre später, 1960, ist der Optimismus verflogen und in der Zeitschrift Science, die inzwischen die Rolle von Naturwissenschaften übernommen hat, entsteht eine ähnliche Debatte wieder. Science and Human Values. Jetzt nicht Krise der Wirklichkeit, aber eine bestimmte Krise der Wirklichkeit, nämlich dass Wissenschaft und Gesellschaft sich auseinander bewegen. Dass Wissenschaft nicht mehr automatisch zu gesellschaftlichem Wohlstand führt, auf jeden Fall es nicht schafft, soziale Probleme adäquat zu adressieren. 1960 ist Ludwig Fleck, weil er krank ist und sein Sohn sowieso schon nach dem NS nach Israel emigriert ist, nach Israel gegangen und liest dort natürlich Science, liest dort die Debatte und schreibt an die Redaktion. 1960 ist Ludwig Fleck ein Unbekannter wieder geworden, was wirklich traurig ist. Der unbekannte Ludwig Fleck von 1929 ist in den Naturwissenschaften gedruckt worden. Dieser Artikel ist nicht gedruckt worden von Science, aber Thomas Schnelle hat ihn gefunden, als er in den 80er, 70er Jahren hier in Hamburg übrigens mit einer Doktorarbeit bei Lothar Schäfer Ludwig Fleck für den wiederentdeckt hat, über dieses eine Buch, was in Amerika schon bekannt war, hinaus und seine Aufsätze auf Deutsch veröffentlicht hat. Krise in der Wissenschaft zu einer freien und menschlichen Naturwissenschaft. Da schreibt Fleck, was er schon in seinem allerersten Artikel geschrieben hat: Die Erkenntnis kann nicht mehr als Funktion von zwei Komponenten verstanden werden, also als Relation zwischen dem individuellen Subjekt und dem Objekt. Jede Erkenntnis ist eine soziale Tätigkeit. Und zieht daraus aber jetzt noch den Schluss, der wahrscheinlich der Grund war, warum Science das jetzt dann doch eher romantischen Enthusiasmus als eine wissenschaftliche Stellung vor allem befand. Die wissenschaftliche Wahrheit wird sich von etwas Starrem und Stillstehenden in eine dynamische, entwickelnde, kreative, menschliche Wahrheit verwandeln. Wie gesagt, das sind Worte, die nicht veröffentlicht wurden in seiner Zeit und sie klingen ja ehrlich gesagt auch mehr so wie eine Sonntagsrede. Wenn man aber Flecks Programm vor Augen hat, geht es ja darum, eben gerade nicht Sonntagspredigten zu halten, sondern ein viel adäquateres Bild davon, wie Wissenschaft in der modernen Welt, in der Gegenwart funktioniert, zu entwickeln, um auf diese Weise viel angemessener intervenieren zu können. Nur wenn wir verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, kann man durchschauen, dass es der Zwang unserer Gesellschaft und der rhetorische Trick, dass jeder medizinische Forschungsantrag beginnt mit den Worten, noch immer sterben so und so viele Patienten an Krankheit XY. Darum geht es nicht. Es geht um den jetzt ganz konkret in diesem einen Forschungsprogramm möglichen nächsten Schritt, für den man das Geld haben will. Und an irgendwas müssen wir sowieso sterben. Ja? Fleck hat sozusagen darauf gestoßen, nicht die wissenschaftliche Argumentation nicht ernst zu nehmen, sondern sie zu hinterfragen. Und ihr an die Seite zu stellen, die Spielregeln, die Mechanismen, wie Wissenschaft sich entwickelt. Und dazu gehört eben, dass Wissenschaft Teil der Gesellschaft ist, dass die Wissenschaftler in der Gesellschaft entscheiden, welche Forschungsprogramme, welches Geld kriegen, wohin das Forschen geht. Das heißt, wir brauchen Rückkopplungsschleifen zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft, damit es nicht zum Auseinanderklaffen von Wissenschaft und Forschung auf der einen Seite und der Gesellschaft aus der anderen Seite geht. Die Mitgestaltung von Wissenschaft, die immer abläuft, muss mit in die Debatte reingeholt werden, damit wir eine Chance haben, tatsächlich zu steuern und nicht selbst gesteuert zu werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Wissenschaftsphilosoph Cornelius Borck über Vielfalt in den Wissenschaften. Er hat seinen Vortrag am 22. Mai 2025 in Hamburg gehalten, im Rahmen der Akademievorlesung zum Thema Vielfalt der Hamburger Akademie der Wissenschaften.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.